Dieses Schwitzen habe ich jetzt schon so häufig angesprochen. Das ist Entgiftung für deinen Körper. Das ist Detox. Das ist übrigens Detox. Nicht irgendwelche Mittelchen dafür zu nehmen. Diese Aktivität, einmal ins Schwitzen zu kommen, tief ein- und auszuatmen, hohe Pulsfrequenz zu haben, das ist Detox für deinen Körper.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Do it now. Der Wendepunkt in deinem Leben. In 66 Tagen ein neuer Mensch. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Und Leute, ganz ehrlich, wir haben seit langer Zeit nicht so unfassbar viel Feedback, Nachrichten, Fragen zu diesem Thema bekommen. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Wenn ihr die Hauptfolge noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Trotzdem wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Matthias Baum hat mittlerweile sind es mehr als 66 Tage, angefangen, sein Leben umzustellen. Er hat festgestellt, hey, das kann doch nicht wahr sein, nur weil ich jetzt irgendwie Papa geworden bin, in einer festen Beziehung lebe, im Grunde als Unternehmer und Selbstständiger zwei Fulltime-Jobs habe. Es kann doch nicht sein, dass ich als Gesundheitswissenschaftler es nicht hinbekomme, mich wirklich dauerhaft gesund zu ernähren und auch irgendwie meinem Körper eine regelmäßige Bewegung zukommen zu lassen, die er eigentlich braucht und verdient hat. In der Theorie haben wir das alle im Kopf, aber in der Praxis scheitern wir. Und es war hochsympathisch und toll, zu hören, Matthias, das muss ich an dieser Stelle dir auch nochmal als Feedback geben, wie ehrlich du auch Einblick gegeben hast in dein persönliches Leben. Und wir wissen in der heutigen Zeit, wo viel Fake ist und wo viele sich etablieren oder profilieren darüber, wie toll sie sind und dass sie den heiligen Gral gefunden haben, sei es im Fitness oder im Business oder wo auch immer, finde ich es toll, dass du da eben sagst, es ist nicht alles Gold, was glänzt und nur weil wir über diese Themen Bescheid wissen oder auch hier im Podcast darüber reden, heißt das nicht, dass ich selber es immer und zu 100% schaffe, das so umzusetzen, sondern ich habe bei mir selber festgestellt in den letzten 3-4 Jahren, hey Matthias, du hast es ganz schön schleifen lassen. Und es war hoch inspirierend zu hören, wie du von jetzt auf gleich gesagt hast, stopp, ich ändere was, und wie du diesen Weg, wie du es geschafft hast, das jetzt wirklich dauerhaft in dein Leben so zu integrieren, dass es keine Last ist oder keine Qual, sondern dass du eine Methode entwickelt hast, die Do-It-Now-Methode, so nennen wir sie jetzt.
Absolut.
Die jeder im Grunde nachmachen kann, das fand ich hoch inspirierend. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir so viele Nachrichten bekommen haben. Bevor wir gleich die ersten Fragen auch beantworten wollen, gib mir mal ein Feedback. Die Woche seit dem Podcast, wie war das Feedback bei dir in Hamburg? Was hast du so erlebt?
Danke erstmal für dein Feedback und danke für die Feedbacks, die ich auf anderen Kanälen, teilweise persönlich, erhalten habe, auch im Rahmen quasi der Praxis mit Menschen, mit denen ich da im Kontakt stehe, die sehr schmunzeln mussten, weil sie sagten, ach, da kam das her, okay, interessant, weil ich gestehe, ich hatte sie, glaube ich, erwähnt, ich habe ja einige Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch auf den Weg gebracht oder versucht zu bringen, ihnen das etwas näher zu bringen. Also danke für das Feedback und dieses Thema der Offenheit finde ich auch gut, das war auch genau mein Ziel und ehrlicherweise hier jetzt nicht nur den Blick drauf zu wenden, welche wissenschaftlichen Daten würden uns am besten zeigen das, sondern vor allen Dingen diesen Startpunkt und diesen Startpunkt der Motivation zu setzen, anzufangen und mit den Parametern, wie wir sie besprochen haben, täglich zu bewegen, im besten Falle morgens zu machen, einmal richtig ins Schwitzen zu kommen, in seine Routine mit einbauen. Essen, Tracking und so weiter habe ich noch ein paar Dinge mit erwähnt. Auch Tracking ist, eigentlich müsste man da, hätte ich davor auch noch ganz viele spannende Sachen. Mhm. Kurzum, Feedback gut, vielen Dank dafür und es ging einfach ganz normal weiter.
So, und du bist natürlich nach wie vor dabei.
Ja, ja, genau.
Und wie gesagt, also ihr, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Am besten hört sie, bevor ihr jetzt die Sprechstunde hört, weil ihr werdet, und das ist keine leere Phrase, ihr werdet danach anders auf viele Dinge schauen als vorher. Und das ist ja das Ziel, was wir immer im Podcast haben, dass ihr im besten Fall schlauer rausgeht, als ihr reingekommen seid. Du hast im Podcast gesagt, ich muss es nochmal zitieren, fang einfach an, setz dir kein Ziel, starte morgens, investiere 15 Minuten ohne festen Trainingsplan. Entscheidend ist die Konsistenz in unseren Routinen, also dass wir es wirklich regelmäßig machen.
Ja.
Und da kamen natürlich jetzt auch viele, viele Fragen rein. Du hast auch über das Thema Proteine gesprochen, wie du dich ernährst, was du an deiner Ernährung gedreht hast. Mhm. Auch nochmal sehr genau beschrieben, was braucht unser Körper eigentlich an Bausteinen, um optimal zu funktionieren. Und da lass uns mal direkt hier in die erste Frage reingehen. Die Sandra hat sich bei uns gemeldet, hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Liebe Health Nerds, in eurer aktuellen Folge empfiehlt ihr eine Proteinmenge von 1,5 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ich finde es nicht leicht, mit einer artgerechten Ernährung, zum Beispiel ohne Milchprodukte, nur selten Hülsenfrüchte etc., auf diese Eiweißmenge zu kommen. Insbesondere auch, wenn man aus ethischen und ökologischen Gründen nicht täglich Fleisch essen möchte. Wie gelingt es euch, euren Proteinbedarf trotzdem zu decken? Matthias erwähnt, dass er vormittags einen Proteinshake trinkt. Führt an dieser Substitution denn wirklich kein Weg vorbei? Und welche Art und welche Hersteller von Proteinshakes könnt ihr denn empfehlen? Ich finde den Markt recht unübersichtlich und es fällt mir schwer, die guten von den schlechten zu unterscheiden. Dieses Thema ist mir auch deshalb wichtig, weil ich selbst 4 bis 5 Mal die Woche Sport treibe, unter anderem Joggen, Yoga, Statikübungen, Tennis und so weiter. PS, ich bin ein großer Fan von eurem Amin-Abo. Herzliche Grüße, Sandra. So, jetzt Matthias, bevor du loslegen kannst, 2 Sachen von mir.
Gerne.
Einmal Amin, wer es nicht kennt, von Artgerecht, das Aminosäureprodukt Amin. Ich liebe es, es ist ein großartiges Produkt, es sind die Bausteine des Lebens, so sagt ihr es selbst, da wirst du gleich selber noch was dazu sagen. Ich wollte das nur schon mal droppen, für diejenigen, die noch nie von Amin gehört haben. Mhm. Thema Proteinshakes, bevor du gleich was dazu sagst, erinnere dich, am Tag, als unser Podcast rausgekommen ist vor einer Woche, habe ich den Foto geschickt von meinem Proteinshake, den ich mir gleich am selben Tag noch gekauft habe und wollte wissen, hey Matthias, ist das Zeug gut? Und du hast nur geschrieben, schlecht. So, also auch ich bin genau wie Sandra auf der Suche, was ist ein guter Proteinshake, was ist ein schlechter, ohne dass wir hier Name- oder Brand-Bashing machen wollen, aber vielleicht hast du ein paar Ideen, worauf sollte ich beim Etikett hinten achten, wenn ich im Kühlregal zu so einem Ding greife.
Dieses Thema, es gab übrigens mehrere Fragen dazu, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was wir im Hinblick auf Muskelerhalt, Muskelaufbau auch im höheren Alter mit dabei haben. Ich weiß, es wird immer wieder auch in medizinischen Fachkreisen bitte nicht so viel Eiweiß konsumieren. Aber Eiweiße, du hast es gesagt, bestehen aus Aminosäuren, sind die Bausteine des Lebens. So, wir sind uns einig, Sandra auch, sonst würde sie nicht danach fragen und danach suchen, dass sie im Rahmen ihres sportlichen Programmes auch dementsprechend die Eiweißabdeckung benötigt, weil aus Aminosäuren werden dann Muskelfasern oder die aktiven Elemente im Muskel quasi gebildet, aber natürlich auch für Hormonbildung, Rezeptorenbildung und so weiter und so fort. Ich brauche es für alles, was mein Körper selbst bilden kann. Und die Frage nach, wie kann ich das mit einer artgerechten Ernährung schaffen? Jetzt nimmt sie 2 Beispiele ohne Milchprodukte und selten Hülsenfrüchte. Da hat sie natürlich recht. Klar, wenn ich jetzt auch sage, aus ethischen Gründen nehme ich tierisches Fleisch vielleicht auch noch raus und vielleicht nehme ich noch ein bisschen Fisch raus und Eier sind meistens in der Haltung auch nicht so gut und so weiter. Ich verstehe den Gedankengang. Wir haben da häufiger schon zugesprochen. Dann muss ich halt einen Kompromiss eingehen. Wenn wir in der artgerechten Ernährung uns das anschauen, so wie wir es eigentlich auch verstehen, gerade mit dem Fokus in Richtung Darmgesundheit beispielsweise, dann spielen aber tierische Lebensmittel durchaus eine Rolle. Nicht primär der ethische Gedanke, dass ich grundsätzlich keine Tiere esse oder dass diese Tiere nicht aus freier Haltung oder Wildfleisch oder wie auch immer sind oder dass ich da eine tolle Qualität beispielsweise mit dabei habe. So, aber vom Grundprinzip gehört zu einer artgerechten Ernährung durchaus proteinreiche Quellen mit dazu. Aus Fleisch, aus Geflügel, aus Fisch, aus Eiern, nur das im tierischen Kontext. Und die Milchprodukte sind ein quasi, ich weiß, jeder würde jetzt sagen, natürlich, ihr empfehlt nicht direkt den ganzen Tag Quark, Joghurt oder sonstiges zu essen, das ist richtig. Wobei wir schon häufiger zugesprochen haben, dass man das nicht mit Rohmilchprodukten und auch nicht mit Kefir-erzeugten eigenen Produktionen verstehen kann. Und wenn man eine direkte Bezugsquelle hat, kann man das durchaus auch noch mit einbauen. Nur um die Ideen noch abzudecken. Aber was ich damit sagen will, die Frage artgerechte Ernährung ist es dann nicht mehr ganz, weil ich natürlich noch mal ein paar Sachen rauswerfe. Ansonsten ist das durchaus abzudecken darüber, wenn ich die Kompromisse eingehe. Und das überführt dann eigentlich auch zu der Frage, braucht es einen Proteinshake, ja oder nein? Ich habe das erwähnt, dass ich das mache. Ich habe nicht gesagt, dass das bitte alle unbedingt machen müssen. Ich habe erst gesagt, ich mache mein Training, dann trinke ich Wasser und dazu gibt's Amin. So, Amin, warum? Weil ich quasi direkt Aminosäuren aufnehme. Das Schöne ist, nach jeder sportlichen Belastung funktioniert unser Darm wie ein trockener Schwamm, den man in Wasser wirft. Der saugt also massiv insbesondere Aminosäuren und auch Proteine auf, aber wenn die Verdauungsenzyme nicht da sind, deswegen mache ich da diesen Abstand. So, und um mein Tracking hinzubekommen und in meinem Tagesablauf, ich bin ja sehr offen, der echt ein fauler Sack ist, wenn es um das Thema Kochen und Selbstzubereiten geht. Ich bin wieder besser geworden. Ja, aber ich bin viel unterwegs. Und wenn ich auf meine Makronährstoffe achte, dann ist ein Proteinshake einfach etwas, was gut funktionieren kann. So. Und auf die Frage der Hersteller ist es schwierig. Ich würde erstmal nach den möglichen Rohstoffen gehen. So. Das heißt, ich habe hier bei mir zu Hause eine Vielzahl immer in der Testung und ich wechsle ab. Und davon zählen definitiv nicht alle als klassische artgerechte Lebensmittel. Weil nochmal, meine Zielsetzung ist gerade nochmal eine andere, weil ich sage, ich bekomme es für mich gerade nicht hin, aber ich möchte meinen Proteinbedarf decken. Das heißt, ich habe aktuell unter anderem einen Whey-Protein-Shake aus Weidemilchkühen oder weidegehaltenen Kühen, so ist es, glaube ich, beschrieben. In unterschiedlichen Variationen, auch in Richtung Geschmacksrichtung, neutral, ich achte auf Zusatzstoffe und so weiter. Ich habe auch in Richtung zum Beispiel Erbsen-Protein-Isolat ein paar Sachen probiert. Immer auch wieder in Zuckerersatzstoffe mit dabei, ja oder nein. Ich habe Hanfprotein mit zu Hause. Ich habe verschiedene Saaten-Proteinshakes im Test und schaue halt wirklich auf, wie vertrage ich das, um mich damit besser zu bilanzieren. Ich verstehe, dass der Markt ist komplett unübersichtlich. Das ist richtig. Die Qualität würde ich eben drauf schauen. Was kann man als Rohstoffquelle nehmen? Zum Beispiel auch Ei als Proteinshake, wenn man es nicht als Ei zubereiten kann, als Quelle. Whey kann man drüber nachdenken, je nachdem, wie man das verträgt. Vielleicht kriegt man es darüber mit einer guten Qualität und abwechselnd ganz gut abgedeckt. Erbsenprotein finde ich persönlich im Verhältnis noch mit am besten. Bei den Saaten hänge ich so ein bisschen. Das bekommt mir persönlich nicht so gut. Und Hanfprotein habe ich auch mit erwähnt. Das funktioniert eigentlich auch. So, und das trinke ich ja nicht nur, sondern decke einen gewissen Teil darüber ab, um das gepaart mit anderen Mahlzeiten über den Tag, und ich versuche meine Mahlzeitenfrequenz nicht so hoch zu bringen, darüber abzudecken. So, und dementsprechend gibt es verschiedene Rohstoffe. Ich würde, wie gesagt, insbesondere das Thema der Zusatzstoffe mir genauer anschauen, und mir fällt es übrigens auch sehr schwer, nicht mit irgendwelchen Aromen oder so etwas zu nehmen, sondern rein das natürliche Produkt. Es geht uns da allen gleich. Es schmeckt dann vielleicht nicht so gut. Und jetzt kommt die andere Möglichkeit. Ich könnte es als Mahlzeit ausbauen und vielleicht noch andere, sei es Früchte oder sowas, mit reinmischen, um es geschmacklich noch etwas mit zu verändern.
Okay, also wichtig, schon mal darauf achten, kein Zucker, keine Zuckersatzstoffe möglichst. Lass uns direkt weitermachen, Matthias. Ja. Die nächste Frage. Niki hat uns geschrieben: Hey, eure aktuelle Podcast-Folge ist mal wieder super interessant. Danke dafür. Hey, Niki, danke an dich fürs Feedback. Als Physiotherapeutin habe ich oft mit meinen Patienten genau das Problem, das ihr beschreibt, dass an dieser Stelle des einfach mal machen, einfach mal anfangen im Grunde da schon scheitert. Ich vertrete auch die Strategie in meiner Behandlung, dass schon 5 bis 10 Minuten Bewegung am Tag gut wären, am besten mit den von mir erstellten Übungen. Oft aber passiert es, dass ich dann nur Ausreden höre, warum es eben mal wieder nicht geklappt hat. Es scheitert an der Umsetzung. Habt ihr vielleicht dazu noch mehr Tipps? Und eine andere Frage wäre, welche Kalorienzähler-App könnt ihr empfehlen? Vielen Dank, Niki.
Super. Hier steige ich gerne direkt ein. Und ja, ich habe eine Vielzahl von Ideen. Der Podcast war die erste Idee, letztendlich, um dieses erste Gefühl, ich möchte versuchen, auch ein Gefühl zu vermitteln, was es bedeutet, quasi in die Bewegung wieder reinzukommen. Und das ist schon etwas, was man durchaus, was Niki auch mit ihren Patienten versuchen kann, noch mal mehr aufzugreifen. Ich nehme nur mal die Formulierung, wie sie es geschrieben hat. Ich vertrete auch die Strategie in meinen Behandlungen, dass schon 5 bis 10 Minuten am Tag gut wären. So, also die Frage ist doch, wie teile ich es meinen Patienten mit? Und auch das Visualisierende, und natürlich verstehe ich auch, die Übungen wären gut, aber dieses tiefe Verstehen, warum soll ich diese Übung machen? Sag mir nochmal genau, warum soll ich jetzt diese Übung machen? Und dann ist bei in der Physiotherapie natürlich häufig auch eine Verbindung in Richtung Schmerz, oder man sagt, ich will einen bestimmten Muskel aufbauen. Aber wenn ich jetzt mal bei meiner Methode bleibe im Sinne von, okay, wir machen es als HIIT-Training, eine Übungsauswahl, und mein Ziel war jetzt nicht, dadurch einen dicken Oberarm zu bekommen oder irgendeinen Muskel aufzubauen, sondern überhaupt in die Bewegung zu kommen, und ich nehme nochmal einen anderen Punkt, zu schwitzen. Und dieses Schwitzen habe ich jetzt schon so häufig angesprochen, das ist Entgiftung für deinen Körper. Das ist Detox. Das ist übrigens Detox, nicht irgendwelche Mittelchen dafür zu nehmen. Diese Aktivität, einmal ins Schwitzen zu kommen, tief ein- und auszuatmen, hohe Pulsfrequenz zu haben, das ist Detox für deinen Körper. Nur mal als Beispiel. Also worauf will ich hinaus? Den Blickwinkel auf das Thema zu verändern, ist anders eben eine andere Verbindung dazu zu bringen. Dann wissen wir auch, alle Patienten verhandeln. So, also wenn ich sage, machen Sie doch bitte nur 10 bis 15 Minuten diese Übung am Tag, dann brauche ich nicht bitten, aber dann versuche ich mal, das ins Gespräch einzubinden und dann lasse ich gerne mit mir verhandeln. Also wir können das ja auch runterschrauben, weil versprochen, schon mit 2 Minuten oder mit 1 Minute würde das schon funktionieren. So, das heißt, mal gucken, wie weit sich runterhandeln. 15 Minuten, ah, das ist mir zu viel. Okay, wie wäre es mit 10? Ah, nee, das schaffe ich nicht. Wie wäre es mit 9? Und so weiter. Also kann ich die Schritte, wenn es um die zeitliche Dauer geht, reduzieren. Gleiches Ziel wieder, konsistent das umzusetzen bis zum nächsten Termin. Dann ist es natürlich möglich, es direkt mit anderen Routinen zu koppeln. Jedes Mal, wenn ich das dann gemacht habe, danach folgt irgendetwas Schönes. Ich glaube, das ist gefühlsmäßig, das merke ich bei mir, so dieses dann noch einen kurzen Moment ausschwitzen, in die Dusche steigen, ehrlicherweise danach auch noch weiter schwitzen und dann irgendwie in den Tag starten, ist super gut. Diese Erfahrungen, da können sich auch noch weitere Routinen mit aufbauen. Visualisierung des Fortschrittes, das hängt auch ein bisschen mit der Art und Weise der Übung zusammen oder in diese Aktivität zu kommen. Ja, alle wissen, dass Bewegung gut und gesund ist, aber ne, wo führt das für dich persönlich hin? Was macht es mit dir? Jetzt kann man sich meine Story einmal an der Stelle anhören und ich sage, ich bin deutlich produktiver. Gewichtsreduktion ist so ein Nebeneffekt dabei, Muskelaufbau ist ein Nebeneffekt dabei. Aber für mich der allerwichtigste Punkt, ich bin brutal energiegeladen. Und regeneriere besser und es hat sich alles verändert. Visualisierung kann auch über Tracking funktionieren. Jetzt kann ich hier endlich nochmal mit erwähnen. Mein Kalorienumsatz, logischerweise, weil ich mich bewege, ist um 500 Kilokalorien im Schnitt pro Tag höher als vorher. 500 Kilokalorien mehr, die ich verbrauche. Krass. Meine Herzratenvariabilität, das ist quasi ein Entspannungsmarker, da können wir gerne nochmal separat drüber sprechen, hat sich verdoppelt in dem Zeitraum. Mhm. Meine Ruheherzfrequenz ist um, ich glaube, 15 Schläge im Schnitt pro Tag bei der Tagesmessung gesunken.
Und das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Wir reden hier nicht über einen Prozess von ein paar Jahren, sondern 66 Tage, also im Grunde 2 Monate.
Genau.
Ich finde, das allein ist schon extrem motivierend zu sehen, hey Leute, es ist nicht zu spät, es ist immer die Chance, es morgen besser zu machen als heute.
Ja.
Und wenn wir es durchziehen, haben wir auch die Möglichkeit, relativ schnell wirklich Ergebnisse zu sehen, eine Veränderung herbeizuführen, die am Ende auch wirklich einen positiven Impact auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit hat.
Und nicht alle Menschen mögen dieses Tracken, ja, aber das hat, also bei mir persönlich, ich liebe es, das so visualisiert zu haben und diese Entwicklung zu haben. Mhm. Ich mag, ehrlicherweise ist ja überhaupt nicht meine Intention gewesen, Felix, die habe ich schon mal erzählt. Es gibt natürlich in manchen Apps auch dieses Kompetitive da drin. Also so, wie hoch ist deine Belastung im Vergleich zu anderen? Also wo ordnest du dich ein? Ich habe das dir schon mal gesagt, so meine Vergleichskohorte hier in Hamburg. Da sind 1000 Menschen in so einer Gruppe drin. Ist auch völlig egal. Die greifen das alle vom gleichen Tracker ab. Mit der Aktivität, die ich habe, bin ich über den Tag hinweg immer mindestens in den Top 100. Und übrigens am Morgens immer in den Top 10.
Stark.
Weil die wenigstens die Intensität morgens haben. Vielleicht ist es Kompetitive. Vielleicht ist es dieses, was man direkt sehen kann. Ey, heute so viel Kilokalorien verbraucht. Wenn du morgen das machst, verbrauchst du etwas mehr. Vielleicht funktioniert das. Also Visualisierung. Und auch Verantwortlichkeit schaffen. Das halte ich auch für nicht unwichtig. Weil wenn die Verbindung zwischen, ja, machen Sie die Übung mal, weil das ist ja wichtig für Ihren Rücken, irgendwie nur auf diesem Negativzyklus besteht, muss man natürlich vielleicht schon einen Weg finden, wo man eher ein Commitment für seinen eigenen Körper oder vielleicht auch für andere quasi mit integrieren kann. Verantwortlichkeiten schaffen, so würde ich es benennen. Belohnungssystem ist notfalls auch noch etwas. Und das heißt, nicht, wenn ich das so lange mache, dann. Aber das passt vielleicht zu diesem, wir wollen Routinen aufbauen, wir gehen kleine Schritte vorne, sagen wir bis zum nächsten Termin. Ja. Und wenn Sie das machen, und bitte Niki und alle anderen Physiotherapeuten, die mir zuhören, dann mache ich was für Sie. Zum Beispiel, keine Ahnung, eine Massage oder sowas. Bitte nicht falsch verstehen. Ne? Aber so, ich gebe etwas oder man belohnt sich auf einer anderen Ebene. Wenn ich das schaffe, ich würde es nicht mit Essen machen, aber irgendetwas, dass man daran eine Belohnung koppelt, um dann in diese Routine zu kommen und nicht zuletzt auch Konsequenzen thematisieren. Weil wenn die Übungen gemacht werden sollen, um den Bandscheibenvorfall irgendwie in den Griff zu bekommen, muss man auch einen klaren Blick drauf wenden, was es bedeutet, wenn ich diese Übungen nicht machen würde.
Niki, ich bin sicher, da waren ein paar gute Ideen dabei für deine Arbeit als Therapeutin und du hast auch noch eine Frage hinterhergestellt zum Thema Tracking-Apps, Matthias. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Tipps geben. Was kannst du empfehlen?
Also ich mache, ohne jetzt Werbung zu machen, es sind bestimmt alle auf dem Markt ganz toll. Ich erwähne es nur, ich nutze Yaseo als App. Das ist, glaube ich, so auch frei verfügbar und man kann das sehr gut eintragen. MyFitnessPal ist so eine andere, die, glaube ich, relativ bekannt ist. Es ist nicht völlig kriegsentscheidend und nochmal die Pen-and-Paper-Variante, wie ich sie früher mit 11 Jahren gemacht habe, ist vielleicht auch eine Strategie. Wer schreibt, der bleibt.
Und sag mal, die Standard-Apps, die in den meisten Telefonen ja mittlerweile drin sind, ob ich ein iPhone habe oder ein Android, ein Samsung-Gerät, jedes Ding hat irgendwie so eine Kalorienzähler, Schrittzähler, eine Gesundheit, eine Health-App.
Ja,
funktioniert das damit auch?
Es geht ja jetzt hier um das Gegenlegen der Kalorien, die ich zu mir genommen habe. So, und von daher, Pen and Paper hieße wirklich, ich habe aber auch eine Kalorienliste daneben und überprüfe das. Oder es gibt andere Firmen, die das eher mit Punkten machen, das ist wahrscheinlich bekannt, als eine Möglichkeit irgendwie, wie viel habe ich und wie viel verbrauche ich. Und das hat natürlich etwas schon damit zu tun, dass man sein Essen mehr reflektiert. Also natürlich kann dir dein Handy deinen Kalorienbedarf feststellen. Hab's ja eben auch erwähnt. In der Intratester-Reliabilität passt das auch. Das heißt, bei mir die Messung und, also sie sind immer gleich falsch. Aber die geben dir kein echtes und richtiges Ergebnis. Und das paart sich natürlich mit der Überschätzung dessen, was meine sportliche Leistung an Energie verbraucht hat. Und das habe ich ja auch erwähnt, also das Überschätzen, wie viel Energie ich verbraucht habe und das Unterschätzen der Energie, die ich aufnehme. Weshalb das Tracken mit so einer App es einfach leichter macht. Es gibt neue KI-Technologien, wo du dein Essen fotografieren kannst. Food Sensor heißt es, glaube ich, oder sowas in die Richtung. Kann man mal gucken oder kann man sonst nochmal ergoogeln. Habe ich noch nicht so viele Erfahrungen mit gemacht. Ich habe sie, war kurz davor, dann muss man dann aber auch mit Abo abschließen, war ich jetzt nicht so der Fan davon, weil die Idee natürlich so schnell das möglichst umzusetzen. Aber ob dann wirklich alles richtig erkannt wird, ist nicht so gut. Aber sein Essen auch ein bisschen zu dekonstruieren, was steckt da drin? Für einen gewissen Zeitraum das mal zu überprüfen. Ja,
super Idee. Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy. Das sind einige der Top-Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High-Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen, probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code HealthNerds15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau es dir doch einfach mal an, während du jetzt die Health Nerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HealthNerds15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Franzi hat sich bei uns gemeldet. Liebes Artgerecht-Team, lange schon verfolge ich euren Podcast und habe natürlich auch die aktuelle Folge gehört. Das Integrieren von Sport in meinen Alltag ist für mich zum Glück kein Problem, da ich leidenschaftliche Crossfitterin bin und sehr gerne 5 bis 6 Mal die Woche ins Training gehe. Hierbei komme ich regelmäßig und auch gut zum Schwitzen. Nach der Erzählung von Matthias, dass er seinen Schweiß probiert hat, habe ich dies nachgemacht. Obwohl mein Körper Schwitzen und die Belastung eigentlich gewöhnt sein sollte, war der Schweiß sehr salzig. Deswegen stellt sich mir die Frage und Herausforderung, dies zu ändern, um weniger Elektrolyte und Salze während des Trainings zu verlieren. Darauf, wie man dem Körper beibringt, nur Wasser auszuscheiden, wird in der aktuellen Folge nicht eingegangen.
Ich bin aber überzeugt, dass dies nicht nur mich interessiert, sondern auch viele andere sich über Tipps und Tricks diesbezüglich in der Sprechstunde freuen würden. Liebe Grüße, Franzi. Super. Also hier muss man nochmal erklären, wer die Folge nicht gehört hat. Matthias hat beschrieben, dass er irgendwann jetzt in diesen 66 Tagen, als er angefangen hat zu schwitzen und morgens diese kurzen, sehr intensiven Trainingseinheiten zu machen, hast du irgendwann, Matthias, deinen Schweiß probiert, weil du mal wissen wolltest, ist der salzig, kommen da viele Salze, Elektrolyte raus oder ist das im Grunde viel Wasser?
Weil das Thema, und deswegen kam ich drauf, der Verlust von Elektrolyten, unter anderem über diese Hautbarriere, aber vielleicht auch in anderen Barrieren, und mir sich natürlich die Frage stellt, habe ich vielleicht ein kleines Barriereproblem mitbestehen. Deswegen kam ich da relativ zügig drauf, deswegen habe ich sozusagen eine Anfangstestung. Natürlich muss man hier nochmal überlegen, dass es nicht immer heißt, okay, das passiert jeden Tag so. Also man darf das gerne, Franzi hat es schon einmal probiert, dann kann man das gerne ab und an mal probieren. Und man wird feststellen, natürlich gibt es tagesformabhängige Unterschiede dabei. Wovon ich spreche, wenn es vor allen Dingen Barrierethema ist, ist dann wirklich das Thema so des massiven Verlustes, denn der Schweiß trocknet, Bildung von Salzrändern, das wäre quasi so ein Indikator. Dennoch, den Körper und auch, wenn Franzi sagt, trotz häufigen Trainierens auch ins Schwitzen zu kommen, hat es trotzdem nochmal ein Thema der Regelmäßigkeit. Meine Hypothese, also klar, sie sagte 5 bis 6 Mal pro Woche, da sind wir ja genau in den Extremen eigentlich auch schon unterwegs. Nochmal mein Gedankengang, gar nicht so lange, hochintensiv, ja, ist so meine Orientierung, aber vor allen Dingen ins Schwitzen kommen und damit dieser natürlichen regelmäßigen Thermoregulation eigentlich auch entgegenzukommen, ja, Körpertemperatur ausgleichen. Und natürlich hat Ernährung einen wichtigen Faktor, wenn es nämlich salzhaltiger das Essen ist, werden auch mehr Elektrolyte ausgeschieden, das durchaus. Auch das Hydrieren während, vor und danach ist ein wichtiger Punkt. Also worauf man dementsprechend achten sollte, ist, fällt einem auf, dass man wirklich massiv Elektrolyte verliert. Also schmeckt es beispielsweise extrem salzig, bilden sich häufig Salzränder. Dann macht der Ausgleich, da macht es dann wirklich Sinn, Elektrolyte oder isotonische Getränke quasi konsequent mit einzusetzen oder eben nicht mit Hypotonen, wo quasi der osmotische Druck des Wassers, weil zu wenig Mineralien drin sind, nicht ausgeglichen ist, der quasi eher Elektrolyte ausschwemmt und dann dementsprechend noch mit verloren gehen würden. Das heißt, die Anpassungsfaktoren haben wir schon über das Trinken und das Essen. Das andere ist das Thema der Barrieren, die Hautbarriere, das regelmäßige Schwitzen. Bei Franzi passt das jetzt rein theoretisch schon mal. Also wären hier eher die Punkte, erklärt sich eher über eine sehr salzreiche Ernährung, sehr viele kaliumreiche Lebensmittel, die konsumiert werden oder eben auch nicht konsumiert werden. Oder das Thema auch der Hydration. Wann findet letztendlich auch das Trinken statt? Also mal etwas salzig zu schmecken, heißt noch nicht, dass die Barriere gestört ist. Wenn Regulation über die Regelmäßigkeit des Schwitzens, Ernährung, Trinkverhalten und eventuell das Thema Barrierenregeneration auch auf anderen Ebenen, wie beispielsweise des Darms.
Super. Wir kommen direkt zur nächsten Frage, Matthias. Ja. Wir wollen ja hier in der Sprechstunde wirklich kompakt und relativ zügig Antworten liefern. Wir werden unmöglich alle Fragen heute beantworten können. Wir schicken natürlich trotzdem jedem schriftlich dann eine Antwort. Eine Frage will ich unbedingt noch machen. Leider kam sie an uns ohne Namen, ohne erkennbaren Absender, aber es scheint ein treuer Hörer zu sein oder eine treue Hörerin. Er oder sie schreibt, liebes Artgerecht bzw. Health Nerds Team, 2 Themen beschäftigen mich seit dem Hören eurer letzten Folge. Vielleicht könnt ihr da Licht ins Dunkel bringen. Ausdauersportler greifen häufig auf Energiegels zurück. Ist das sinnvoll und wie würde ich das artgerecht machen? Und zweitens das Thema Proteinpulver. Hier scheiden sich die Geister. Der eine sagt, super wichtig. Der nächste sagt, bei richtiger Ernährung auch zum Muskelaufbau nicht notwendig. Der eine sagt nur tierisches Protein. Der nächste schwört auf Erbse oder Soja. Ich persönlich habe den Überblick verloren. Falls ihr dazu schon einen Beitrag gemacht habt, den ich nicht gefunden habe, freue ich mich über einen Link. Ansonsten freue ich mich auf eine Antwort in der Sprechstunde. So, die Antwort liefern wir gerne. Matthias, lass uns direkt mit dem ersten Thema, mit der ersten Frage anfangen. Diese Energiegels, das sieht man auch häufig, wenn man jetzt Fernsehen guckt, Radrennen oder wirklich Ausdauersportler, Triathleten, die haben diese Gels, die wie so Quetschis, würden jetzt Eltern wissen, wovon ich rede, diese kleinen Quetschpackungen, wo so Obstzeug drin ist, was die Kinder gerne essen.
Das ist bei den Hochleistungssportlern, ist da ein Gel drin. Was ist da genau drin und was hältst du davon?
Also wenn wir über das Thema Ausdauersport und vielleicht auch Profisport, also Leistungssport, Profisport sprechen, dann wäre in der klassischen Sporternährung die Angabe oder der Ansage, okay, wir müssen auf jeden Fall Kohlenhydrate zuführen und die brutalen Verteidiger würden sagen, es müssen genau so viel Gramm an Kohlenhydraten in den und den zeitlichen Abständen sein, weil schnell verfügbare Kohlenhydrate, also Zucker, zügig aufgenommen werden und dementsprechend dem Stoffwechsel direkt zur Verfügung stehen. Muskulatur unter Bewegung kann Glucose unabhängig von Insulin aufnehmen. Das ist hilfreich, wenn man sich bewegt, geht es quasi von dem Mund, so ist die Idee, in den Darm, in den Blutkreislauf, direkt zu dem Muskel und ist dann schnell zur Verfügung. Jetzt ist die Frage, ist das die artgerechte, strategisch beste Variante? So, dass unser Organismus grundsätzlich in der Lage ist, das auch nicht zu tun oder aus anderen Energiequellen quasi Energie zu gewinnen, das liegt uns im wahrsten Sinne des Wortes in den Genen. Das heißt, sobald die Glucose zugeführt wird, werden bestimmte Gene, die die Fettverbrennung aktivieren, abgeschaltet. Wenn mein ganzes Training darauf aufgebaut ist, eben mit Kohlenhydraten zu arbeiten, würde ich nicht empfehlen, das jetzt bitte einfach zu lassen, gerade für die Profisportler. Es gibt aber einige sehr wohl bekannte Profiathleten in auch Langdistanzen, Ausdauersport, die mit sehr wenig zurechtkommen. Das heißt nicht, dass man gar nichts konsumieren soll, aber dies ist auch eine Frage der Häufigkeit und wie viel. So, und in den Gelpacks ist meistens eine Kombination aus einem Einfachzucker wie Glucose gepaart mit Fructose. So, und die Fructose erhöht die Aufnahmemenge der Glucose. Super gut, das ist die Idee, aber eine Menge über 30 bis 40 Gramm pro Portion sorgt für entweder aufgeblähtes Gefühl oder Durchfallsituationen oder auf jeden Fall Schmerzen im Verdauungstrakt. Weshalb man typischerweise ein sogenanntes Gut-Training, ein Darmtraining macht, weshalb man vielleicht manchmal auch Ausdauerathleten, die nur eine kleine Runde drehen, ihre Gelpacks probieren, damit ihnen das im Verdauungstrakt nicht so schlecht bekommt, damit sie sich daran eher gewöhnen können, auch an höhere Mengen davon. Und im Wettkampf ist das häufig eine hohe Belastung. Aber nochmal, es ist immer dieses Reingeben von Treibstoff. Bleiben wir in der Theorie. Ich bin kein Leistungssportler, kann mich also nur aus theoretischem Hintergrund dazu äußern, würde also sagen, okay, Energie kann ich auch aus anderen Reserven gewinnen, dann muss ich das dementsprechend trainieren und in einem Wettkampf vielleicht sogar nochmal etwas mit ergänzen. Man kann mit so einem Disaccharid, das nennt sich beispielsweise Palatinose, das ist glaube ich sogar auch der Handelsname, das kann man quasi mit einbauen oder im Vorfeld auch über in Verbindung auch zum Beispiel mit Ribose eine ganz gute Grundlage schaffen, aber natürlich das Training eigentlich eher in so einem Fettstoffwechsel stattfinden lassen und mehr aus den Fettreserven zu ziehen. Das braucht aber dementsprechend eben ein bisschen Zeit. So, und Alternativen, wenn ich jetzt über artgerechte Lebensmittel nachdenke, wäre dann eher, und wir haben auch mal so ein in der Entwicklung gehabt, so ein Pre-Workout oder Wettkampfgetränk quasi, was man an Früchten beispielsweise mit reinmacht, was man an Fettsäuren mit ergänzen würde. Das kann man schon drüber nachdenken, auch dass die Kalorienmenge quasi damit versorgt ist. Es ist immer schwierig, den heiligen Gral in der Richtung zu finden. Es muss im besten Falle für Leistungssportler auf jeden Fall und für Profisportler muss es nachher am Ende des Tages erstmal funktionieren. Das heißt, es sollte nicht zu noch mehr Problemen dabei führen. Aber wirklich artgerecht ist die Substituierung die ganze Zeit und durchgehend nicht. Und für die Menschen, die ihren Ausdauersport in normalen Dimensionen betreiben, also eine Runde laufen gehen oder sonst irgendetwas, die brauchen definitiv nichts zur Ergänzung.
Und Matthias, dann die Frage zum Thema Proteinpulver. Hier kam die Frage, also tierisches Protein oder eher Erbsen oder Sojaprotein. Braucht man es überhaupt, um Muskeln aufzubauen oder schafft man das über normale Ernährung? Deine Meinung dazu?
Das Proteinpulver oder dann in Form eines Shakes ist nicht zwangsläufig notwendig, wenn ich es über die Ernährung abdecke. Und wenn ich ein bestimmtes Trainingsziel habe, um Muskulatur aufzubauen, dann muss ich es darüber abdecken, über meine Ernährung. Und wir sind wieder in den Bereichen, je nach Trainingsart, spricht man hier zwischen 1,2 bis 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, je nachdem, was ich an Training mache. Das ist Fakt. Das heißt nicht, dass ich das mit einem Proteinshake machen muss, aber dann muss ich es halt essen. Und der Proteinshake hat halt auf relativ wenig Gewicht und auch Energiedichte relativ viel Protein, Eiweiß und dementsprechend Aminosäuren, um körpereigene Muskulatur aufzubauen. So, die Frage ist nicht zu beantworten, ob es unbedingt wichtig ist. Es ist aber, wenn ich ein bestimmtes Trainingsziel habe, hilfreich, so wie ich es auch mit eingesetzt habe, für die eigene Bilanzierung. Zu den Arten habe ich eben schon ein bisschen was gesagt. Ich bin auch verschieden im Testen. Ich würde auch tendenziell eher sowas in der vielfältigen Variante auch eher anbieten, zu sagen, okay, probiere verschiedene Kombinationen aus. Soja halte ich persönlich nicht so viel davon. Erbse dann auf der pflanzlichen Ebene schon eher, vor allen Dingen das Isolat, dann ist da sonst nicht wirklich viel mit drin. Heißt nicht, dass ich nur das propagieren würde, aber so bei den tierischen Quellen habe ich schon als Ei beispielsweise mit erwähnt, Whey-Protein, durchaus eine Quelle, auf die man zurückgreifen kann. Und jetzt wieder die Frage, ja, warum jetzt dann doch? Weil sich auch bei mir in dem Kontext, und das gehört auch damit dazu, der Blickwinkel darauf verändert. Das heißt nämlich beispielsweise die biologische Wertigkeit des Eiweißes. Also ich nehme ein Eiweiß auf, spalte es auf und kann eine gewisse Menge körpereigenen Eiweißes daraus bilden. Und die unterscheiden sich mit den unterschiedlichen Quellen. Das funktioniert bei Ei besser. Whey hat sowieso auch ein ganz gutes Aminosäurenprofil. Kann man nicht abstreiten. Erbse, jo, und Soja so gar nicht. So, und trotzdem würden jetzt sagen viele unbedingt Soja. Und auch hier habe ich quasi ein Isolat und da sind doch gar nicht andere östrogenwirkende Substanzen drin oder sonst irgendetwas, die ein Problem machen bei Soja. Hier kann man sicherlich nochmal abwägen. Den Teil würde ich eher rauslassen. Tierische Quellen durchaus mit einbauen, aber bitte nicht verpflichtend, wenn ich es über die Nahrung abdenke und ein bestimmtes Trainingsziel dabei habe.
Do it now. Der Wendepunkt in deinem Leben. In 66 Tagen ein neuer Mensch. Ich bin sicher, wir haben viele Fragen beantwortet und es werden viele neue Fragen dazugekommen sein. Schreibt uns gerne. Matthias und das Team bei Artgerecht werden natürlich auf alles antworten. Und Leute, wir können euch eins versichern. Heute in einer Woche gibt es eine neue Folge hier bei den Health Nerds und die wird mit Sicherheit wieder ein spannendes Thema für euch bereithalten. Bis dahin, eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt neugierig und vielen Dank.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.